Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Es war ein Tag, der aus deutscher Sicht geprägt war von einem großen Erfolg im Radsport und einer herben Enttäuschung im Rudern. Beides gleich Thema in unserer Sendung. Zuerst aber kommen wir zum Fußball, denn gerade eben ist ein Nations League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu Ende gegangen. In Leipzig hat sie 0:1 gegen Ungarn verloren. Martina Knief berichtet.
Die deutschen Spieler verlassen mit hängenden Köpfen den Rasen der Leipziger Arena. Ungarn gewinnt gegen Deutschland mit 1:0. Adam Scholloi erzielte in der 17. Minute den Siegtreffer, ein Tor aus der obersten Schublade des Könnens eines Fußballprofis, nach einer Ecke von der linken Seite mit der rechten Hacke an Marc-André ter Stegen, dem deutschen Keeper, vorbei ins Netz. Ungarn in der Defensive stark. Der deutschen Mannschaft fiel in der ersten Halbzeit überhaupt nichts ein. Im zweiten Durchgang wurde die DFB-Auswahl stärker. Ein paar Schüsse von Joshua Kimmich, mehr kam dabei nicht heraus. Ungarn gewinnt gegen Deutschland mit 1:0.
In der deutschen Gruppe hat außerdem Italien 1:0 gegen England gewonnen. In der Fußball-Conference League muss der 1. FC Köln die nächsten beiden Auswärtsspiele ohne eigene Fans bestreiten. Zudem hat der Europäische Verband UEFA 100.000 Euro Geldstrafe verhängt. Grund dafür sind die Ausschreitungen beim Spiel in Nizza. OGC hat als Strafe ein Geisterspiel bekommen. Diese Strafe wurde auch gegen Olympique Marseille verhängt, in diesem Fall für die Vorkommnisse beim Champions-League-Spiel gegen Frankfurt. Die Eintracht muss 45.000 Euro zahlen und im Wiederholungsfall mit einem Fanausschluss rechnen. Weiter mit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Zum Auftakt in den zweiten Spieltag hat Bayer Leverkusen 1:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Leverkusen hat jetzt nach 2 Spielen 2 Siege auf dem Konto. Und Trainer Robert De Pauw ist zufrieden.
Ja, schön. Am Ende ist es wichtig, natürlich, dass wir die Punkte holen. Und wir waren sehr dominant heute und haben die Ball viel gehabt und gute Pressung gemacht. So, da bin ich sehr zufrieden über. Dass wir etwas Chancen legen lassen, ja, das kann man sagen. Ich denke, dass wir 4 oder 5 Chancen, große Chancen gehabt haben, ja.
Vom Deutschen geht's weiter in den spanischen Fußball. Dort rumort es gerade an verschiedenen Stellen. Die Organisatoren der Männerliga sind in die Kritik geraten, weil sie mit Knebelverträgen für Medienhäuser negative Berichterstattung verhindern wollen. Außerdem erstreiken sich Schiedsrichterinnen in Spanien mehr Bezahlung und jetzt gibt es einen Eklat im Nationalteam der Frauen. Dazu der Bericht von Franka Welz.
Im spanischen Frauenfußball verschärft sich der Streit zwischen Spielerinnen der Nationalmannschaft und dem Verband RFEF. Der hatte gestern mitgeteilt, 15 Spielerinnen hätten in wortgleichen E-Mails ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, solange Trainer Jorge Wilder und sein Trainerstab im Amt blieben. Die Webseite El Confidencial zitierte jedoch aus der WhatsApp-Nachricht einer der beteiligten Spielerinnen. Demnach habe der Verband den Massenrücktritt nur erfunden. Vielmehr, so heißt es weiter, hätten die Spielerinnen mitteilen wollen, dass sie sich derzeit emotional und gesundheitlich nicht in der Lage sehen, Teil der Aufstellung zu sein, die Wilder demnächst bekannt geben wird. Die derzeit verletzte Weltfußballerin Alexia Putella hatte zwar selbst keine solche Nachricht abgeschickt, war aber demnach an der Entwicklung dieser Erklärung beteiligt. Es knirscht schon länger zwischen Team und Trainer. Das hatte sich auch schon rund um das letzte gemeinsame Trainingslager Anfang September gezeigt. In getrennten Pressekonferenzen hatten Spielführerinnen und Trainer Wilder ihren Unmut über die jeweils andere Seite kundgetan. Nach dem aus spanischer Sicht enttäuschenden Abschneiden bei der EM forderten die Spielerinnen Veränderungen und damit indirekt Wilders Rücktritt, um ihrem Ehrgeiz gerecht zu werden. Der wiederum lehnte einen Rücktritt ab, weil er sich stark und vom Verband unterstützt fühle. Der Verband scheint auch jetzt bei seiner harten Linie zu bleiben. In der Stellungnahme vom Donnerstag hieß es, die RFEF werde es den Spielerinnen nicht gestatten, die Kontinuität des Nationaltrainers und seines Trainerstabs in Frage zu stellen, da derartige Entscheidungen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fielen.
Bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Rašice in Tschechien hat es die ersten Medaillen gegeben für das deutsche Team. Bronze für den Zweier der Frauen und den Vierer der Männer in den leichten Klassen. Weil diese Disziplinen nicht olympisch sind, erhalten sie ohnehin schon vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Heute kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Achter den eben schon erwähnten historischen Misserfolg eingefahren hat. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren steht das sogenannte Flaggschiff des deutschen Ruderverbandes bei einer WM nicht im Finallauf. Jan Dittjogard berichtet.
Eines muss man Torben Johannesen nun wirklich lassen. Entschuldigungen für das schwache Auftreten des Deutschlandachters gibt es viele, doch dahinter verstecken, das ist dem Schlagmann zu einfach.
Wir sind die Ruderer, wir müssen die Leistung erbringen und immer an die eigene Nase fassen. Es ist im Endeffekt das Schlimme, dass wir unsere Leistung, die wir im Training erbracht haben, hier auf der WM nicht abrufen können. Und da haben die Corona-Ausfälle nichts mit zu tun, da hat auch die Kritik an dem Verband nichts zu tun. Wir sind gerudert.
Und zwar historisch schlecht. Erstmals seit 23 Jahren findet ein WM-Finale im Männerachter ohne deutsche Beteiligung statt. Und so bitter das klingt, es war eine Pleite mit Anlauf. Geholpert hatte es das ganze Jahr. Den ersten großen Dämpfer hatte es im August bei den European Championships gegeben, als es in München vor heimischer Kulisse hochambitioniert mit Platz 4 noch nicht mal eine Medaille gab. Und nun das WM-Aus im Hoffnungslauf. Es ist ein junges Team, von zahlreichen Ausfällen geplagt, aber es ist immer noch der Deutschlandachter, weiß Steuermann Jonas Wiesen.
Die Ansprüche an uns selber sind immer sehr hoch. Wir müssen realistisch damit leben, dass die Leistung aktuell nur für ein B-Finale auf der WM reicht. Ja, dann würde ich nicht sagen, dass die Ansprüche zu hoch sind, sondern unsere Fähigkeiten reichen einfach nicht.
Das klingt nach einer bitteren Erkenntnis und hört sich nicht nach Ausrutsche an und auch nicht danach, dass man bis zu den Olympischen Spielen in Paris in 2 Jahren den Anschluss an die Weltspitze mal ebenso wiederherstellen kann. Doch ganz so leicht ist der Mythos Deutschlandachter nun auch wieder nicht klein zu kriegen, so Torben Johannesen.
Das steckt in uns. Wir müssen jetzt jeden Tag wirklich hart trainieren. Wir müssen klare Zielsetzungen formulieren, klare Zielstellung für jeden einzelnen Sportler. Dann muss es Gespräche mit Trainern geben, wo wir hinkommen können. Ein klarer Weg. Am ersten Trainingstag nach dieser Saison müssen wir wirklich beginnen. Und da darf nicht erstmal geguckt werden. Wir müssen Vollgas geben und das am ersten Tag.
Das B-Finale am Sonntag soll für den Deutschlandachter also nicht nur das erste nach langer Zeit, sondern auch das letzte für lange Zeit sein.
Wesentlich besser als für den deutschen Ruderachter lief es heute für einen jungen deutschen Radprofi. Der 17-jährige Emil Herzog hat bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Wollongong in Australien das Juniorenrennen gewonnen. Holger Gerska war dabei.
Schon auf dem Zielstrich schrie Emil Herzog seine Freude heraus. Der 17-Jährige aus Simmerberg im Westallgäu hat das Regenbogentrikot gewonnen, ist der neue Junioren-Weltmeister.
Ich kann es nicht glauben. Ich würde sagen, seit 2-3 Monaten jedes Mal beim Training habe ich daran gedacht, an dieses Rennen. Und dass heute endlich mal alles so aufgegangen ist, das ist einfach unglaublich. Und ja, ich glaube, es braucht noch ein paar Tage, bis ich das hier realisiere oder halt richtig glauben kann.
Es war auch ein unglaublich gutes Rennen. Emil Herzog war einfach der Beste. In der letzten Runde hatte der Portugiese Morgado noch 25 Sekunden Vorsprung. Herzog setzte nach, holte ihn mit seinen überragenden Qualitäten in der Abfahrt und im Zeitfahren 4 Kilometer vor dem Ziel ein und gewann den dramatischen Zweiersprint.
Also so einen Sprint habe ich noch nie gemacht. Bei einem anderen Rennen wäre ich schon 50 Meter davor aufgehört zum Pedalieren, aber dann bin ich einfach weiter und habe immer gehofft, dass er endlich aufhört zu treten. Und ja, dann war es irgendwann zum Glück so.
Und so gewann Emil Herzog mit einer Radlänge Vorsprung. Er ist erst der 3. deutsche Juniorenweltmeister im Straßenrennen seit 1975.
Heute hat die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen begonnen. In den ersten Spielen waren die Gastgeber Polen und Niederlande gefordert. Die Niederlande haben gegen Kenia gewonnen, Polen besiegte Kroatien. Über die Volleyball-WM der Frauen berichtet Raimo Hinsdorf.
Derweil stimmt Bundestrainer Vital Heinen seine deutschen Schmetterlinge auf ihr erstes Match am Sonntag in Arnheim gegen Bulgarien ein. Die WM ist für Heinen nur ein Zwischenschritt.
Das Ziel von der Mannschaft ist, in 3 Jahren wieder auf Olympia zu sein. Das ist das große Ziel. Wenn ihr sprecht über ein Ziel, wir wollen wieder mal auf Olympia stehen nach, sag mal, 10, 15 Jahre, weiß nicht wie lange, hey, ganz lange. Hey.
Genau 18 Jahre ist es her, dass deutsche Volleyballerinnen in Athen letztmals bei Olympischen Spielen aufschlugen. Für Paris also will sich die Auswahl des Deutschen Volleyballverbandes in Stellung bringen und Punkte für die Weltrangliste sammeln. Das Erreichen der 2. Gruppenphase ist Pflicht für die Schützlinge von Vital Heinen. Platz 4 muss dafür mindestens her, in einer schwierigen 6er-Vorrundengruppe, in der unter anderem Olympiasieger USA und Titelverteidiger Serbien als Gegner auf die deutschen Damen warten.
Beim Laver Cup der Tennisspieler in London soll Roger Federer nach über 100 Turniersiegen heute Abend sein letztes Spiel machen, ein Doppel mit Rafael Nadal. Und vor diesem Abschuss hat es einen Zwischenfall gegeben beim Laver Cup. Ein Klimaaktivist rannte auf den Platz und brachte sich selber in Gefahr. Er entzündete ein Feuer, das kurz auf den Arm des Aktivisten übergriff. Unklar ist, ob das beabsichtigt war oder nicht. Erste flüchtige Bilder legen nahe, dass sich der Klimaaktivist nicht schwer verletzt hat. Das kleine Feuer wurde schnell von herbeieilenden gelöscht. Offenbar wollte der Aktivist ein Zeichen setzen für das Verbot von Privatflügen in Großbritannien. Beim Laver Cup spielt ein Tennisteam aus Europa gegen ein Team aus dem Rest der Welt. Der Zwischenstand ist 2:1 für Europa. Das war Sport aktuell an diesem Freitagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.